So, und dann schauen wir mal, was heute der Kurs für uns bereithält. Dann mache ich den Bildschirm freigeben und mache hier einmal auf Bildschirmpräsentation. So, jetzt seht ihr die Präsentation?
Ja.
Wunderbar. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir heute vielleicht auch das ein oder andere finden, was wir dann wunderbar widmen können für eine schöne Welt ohne Leiden. Gut, schauen wir mal heute, wo wir uns befinden. Und am Anfang bereiten wir uns wieder vor mit unserem Mandala, dass wir darum bitten, dass wir das gut verstehen mögen, gut umsetzen mögen, dass wir diese Welt dann auch bald sehen. Wer mag denn, wer hat denn Lust?
Ja, ich.
Das ist Evelyn, ne? Machst du das? Ja, wunderbar, das ist lieb von dir,
Ja.
wunderbar.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Nirayatami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ja, wunderbar, vielen Dank. So, dann schauen wir mal. Heutige Klasse ist noch ein zweiter Teil von der Klasse 4. Also heute wird das Thema dann sein, was ist ein authentischer Schüler? Wir hatten uns ja schon angeschaut, was ist ein qualifizierter Lehrer? Und auch, was ist authentisches Dharma? Und jetzt fehlt uns eben noch sozusagen der dritte Faktor. Das ist der authentische Schüler. Bevor wir das machen, machen wir aber auch noch mal eine kleine Wiederholung von dem, was wir die letzte Klasse uns angeschaut haben. Also, in der letzten Klasse hatten wir uns ja angeschaut, die 10 Qualitäten eines Lehrers. Aus irgendwelchen Gründen erscheint das Bild nicht. Schade, aber gut, vielleicht können wir uns das ein bisschen im Kopf noch behalten. Da waren diese ganzen 10 kleinen Bilder. Mal gucken. Sehr interessant, dass es nicht erscheint. Gut. Und die 3 Eigenschaften authentischen Dharmas hatten wir uns angeschaut. Und wir hatten halt gelernt, wie wichtig es ist, sowohl den Lehrer als auch das Dharma gut zu überprüfen, bevor man seinen Geist eben einem Lehrer gegenüber öffnet oder sich entschließt, das Dharma zu praktizieren. Und für diese Überprüfung hatten wir eben Ansatzpunkte auch an die Hand bekommen, worauf wir dabei achten können. Und da hatten wir eben die 10 Qualitäten eines Lehrers und die 3 Eigenschaften authentischen Dharmas. Ach jetzt, da war noch ein kleines Ding zum Animieren. Na gut, da sind sie. Schön. Gut. Heute möchte ich noch mal ein bisschen vertiefend eine Geschichte erzählen, woher wir überhaupt die 10 Qualitäten haben. Wie haben wir von diesen 10 Qualitäten erfahren? Und es sieht so aus, dass diese 10 Qualitäten Meister Asanga diktiert wurden und der hat sie dann für uns aufgeschrieben. Und zwar stammen die 10 Qualitäten von Buddha Maitreya. Das ist der zukünftige Buddha. Und Meister Asanga hatte eine sehr starke karmische Beziehung zum Buddha Maitreya. Und deshalb konnte Maitreya ihm diese Qualitäten auch an die Hand geben. Und wie gesagt, Meister Asanga hat sie dann für uns aufgeschrieben. Meister Asanga hat viele großartige Werke geschrieben. Und die Hälfte der Grundlagen von diesem Kurs stammen auch von ihm, von Meister Asanga und auch von seinem Halbbruder. Und sein Halbbruder ist Meister Vasubandhu. Und das ist ebenfalls ein großartiger, bekannter Gelehrter. Ja, und die Geschichte, die ich sehr mag, die damit jetzt verbunden ist, ist eben auch, die Mutter von diesen beiden war ursprünglich eben eine Nonne. Und in einer Vision hatte sie gesehen, dass wenn sie Söhne bekommen würde, dass diese der Welt einen großen Dienst erweisen würden. Und so hat sie dann ihre Ordinierung tatsächlich aufgegeben und einen Sohn mit einem König und den anderen mit einem Brahmanen gezeugt. Und einer der beiden, Meister Asanga, hatte eben diese enge Verbindung zu Maitreya, dem kommenden Buddha. Und Maitreya hat Meister Asanga viele Texte diktiert und unter anderem eben diese 10 Qualitäten eines Lehrers, die wir auch in der letzten Klasse besprochen haben. Ja, dann würde ich gerne mit euch auch nochmal die tibetischen Begriffe mir anschauen. Und zwar geht es jetzt nochmal eben auch um dieses Thema Dharma. Und zwar Dharma, dass es wert ist, studiert zu werden. Da können wir halt im Tibetischen nochmal hören, die Umschreibung Nyamsu Lenje Chu. Und Chu ist der Begriff für Dharma. Und Nyamsu Lenje, das beschreibt dann, welches du praktizieren kannst. Und die Bedeutung ist, das, was du praktizierst, das bedeutet, was du täglich in eine Praxis umsetzen kannst. Ups. Ganz aktiv und eben nicht nur theoretisch. Jetzt habe ich hier gerade ein kleines technisches Problem mit meinen anderen Aufzeichnungen. Kleinen Moment bitte. Genau, das, was du umsetzen kannst, ganz praktisch in die tägliche Praxis, nicht nur theoretisch. Das ist eben Dharma, welches es wert ist, studiert zu werden. Dann auch nochmal eine tibetische Umschreibung. Da haben wir wieder das Chu Kung, also Chu wieder Dharma. Also Chu Kung, Mela, Lutong, Du, Drupa, Chikyang, Tokpa, Zenden, Nichik, Mikye. Also wieder Dharma, Chu, dann Kung steht für die ursprüngliche Quelle und Me, das ist die Verneinung. Also Dharma, welches keine ursprüngliche Quelle hat, das kannst du 1000 Jahre praktizieren, aber du wirst davon nicht ein kleines bisschen Erkenntnis entwickeln können. Tokpa, das ist wieder die Erkenntnis. Und hier steht auch nochmal, also authentische Erkenntnis, also Tokpa Zenden, authentische, korrekte Erkenntnis. Und ich hatte da auch nochmal das Butterfass jetzt als Bild dazu gepackt. Weil vielleicht erinnert ihr euch, das war auch so eins der Bilder, die es dazu gab. Wenn die Basis nicht stimmt, dann können wir alles ganz korrekt ausführen und auch ganz fleißig ausführen. Aber wenn zum Beispiel ich halt Butter haben möchte und tue aber Wasser in ein Butterfass, dann wird daraus keine Butter werden. Da kann ich auch alles andere ganz korrekt ausführen und richtig machen. Aber dann wird es halt keine Butter werden. Und das ist nochmal das Bild dazu. Es muss halt die Basis stimmen. Da muss halt alles drin enthalten sein, was es braucht, damit dann auch mit der entsprechenden Praxis dann auch das Ergebnis dazu kommen kann. Ah, ich habe leider wirklich mit meinen Aufzeichnungen hier jetzt so ein bisschen noch immer Probleme. Dazu möchte ich euch nämlich noch mehr erzählen und jetzt komme ich gerade nicht auf meine anderen Aufzeichnungen. Entschuldigt bitte, ich muss mal eine kleine Pause machen. So, ich komme da nicht dran, das ist ja ein Ding. Sonst mache ich einmal kurz hier auf Stoppen, vielleicht komme ich dann hier, da muss ich einmal, meine Notizen stehen nämlich im Grunde drunter. Ups. Okay, dann machen wir es so. Jetzt habe ich freigeben. Technik heute. Das ist nicht weiter schlimm. Ihr liest einfach den Text sonst mit oder ich erzähle ihn halt. Genau. Also das war jetzt das Thema. Ihr seht jetzt trotzdem die Bilder, ne? Mhm. Ja, genau. Also authentische Erkenntnis, worum geht es da? Also wir hatten schon in einer unserer ersten Klassen, hatten wir gesagt, dass Tokpa eben eine Realisierung im Geist ist. Das haben wir bei den drei Hauptpfaden angesprochen. Und da erinnert ihr euch, vielleicht werden darüber gesprochen, was ist eigentlich dieser Weg, von dem wir sprechen, von diesen drei Hauptpfaden. Und da hatten wir ja festgestellt, es ist natürlich kein Weg, der draußen auf der Straße längs läuft, sondern es geht darum, um eine Erkenntnis im Geist, um eine Realisierung. Und wann haben wir so eine Realisierung? Also sagen wir zum Beispiel, wir meditieren über Entsagung und eines Tages stehen wir halt auf und wir merken, wir brauchen gar nicht mehr so viel von den weltlichen Dingen oder nicht mehr so viel. Also das, was für uns vorher einen sehr hohen Stellenwert besaß, ist nicht mehr so wichtig. Also unser Glück hängt nicht mehr so davon ab. Und ich erinnere mich, dass Vera zum Beispiel auch erzählte, dass früher so Kleidung ja auch ganz wichtig war. Und das wäre ja eben so eine Veränderung. Das hattest du ja auch damals gesagt, Vera. Du hast dann irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr so wichtig für dich. Das hat nicht mehr so den Stellenwert, den es früher einmal hatte. Natürlich können wir diese Dinge, die wir haben, auch nutzen. Und das sollten wir ja auch sogar. Aber wie gesagt, wir hängen unser Herz nicht mehr daran, wir machen unser Glück nicht mehr davon abhängig, ob wir diese Dinge besitzen oder nicht. Und das wäre also ein Beispiel für eine korrekte Erkenntnis, also eine korrekte Realisierung im Geist zum Thema Entsagung. Wir merken, unser Herz hängt nicht mehr so sehr daran, unser Glück hängt nicht mehr so sehr daran. Und da bemerken wir dann eine Veränderung. So, man kann jetzt aber auch zu Erkenntnissen gelangen, die nicht authentisch sind. Und ein Beispiel dafür wäre, dass man eben sagt, gut, ich verstehe jetzt, was Entsagung heißt. Also Entsagung heißt, dass ich all mein Geld und all meinen Besitz hergeben sollte. Und dann versteht man Entsagung so, dass man gar nichts mehr besitzen darf oder sollte. Und dass, wenn ich das schaffe, dass Entsagung dann realisiert ist. Und ja, nach diesem Verständnis, also nach dieser Erkenntnis, die man dann hat, handelt man auch und gibt alles weg, was man hat. Und das ist nicht, was Entsagung bedeutet. Also das wäre eine nicht korrekte Erkenntnis. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass der Dalai Lama und der Panchen Lama, das waren ja die beiden Oberhäupter und sind sie ja auch noch im Buddhismus. Das ist tatsächlich so, dass diese beiden früher wirklich die wohlhabendsten Personen in Tibet waren. Und dennoch haben sie eben Entsagung verwirklicht. Also es geht nicht darum, wie viel wir haben oder auch wie wenig, sondern es geht darum, dass wir unser Glück oder unser Unglück davon nicht abhängig machen. Und Nige Jung, das war ja der tibetische Begriff für Entsagung. Das bedeutete ja, einen Ort definitiv zu verlassen. Also könnten wir hier auch sagen, wir verlassen den Ort oder den Geisteszustand, an dem wir unser Glück davon abhängig machen, wie viel oder auch wenig wir besitzen. Und den Ort oder den Geisteszustand, den wir erreichen wollen, das ist eben dann ein Zustand andauernden Glücks. Also das ist nochmal eine Erklärung, was mit authentischer Erkenntnis gemeint ist oder auch eben einer nicht korrekten im anderen Fall. Also und hier ist eben auch nochmal das Thema, wenn das Dharma nicht authentisch ist, dann wird es uns keine positiven Ergebnisse bringen, dann wird es uns auch keine korrekten Erkenntnisse bringen und dann werden wir auch von den Handlungen uns im Grunde falsch verhalten und das wird uns auch nicht ans Ziel bringen. Ja, und dann eben jetzt nochmal, wir hatten an die Hand bekommen beim letzten Mal schon, was sind jetzt die drei konkreten Aspekte, nach denen wir Ausschau halten, um wirklich sagen zu können, wir haben ein authentisches Dharma, was wirklich eine gute Basis ist, damit wir dann auch das Ergebnis bekommen, was wir uns wünschen, nämlich diesen Zustand andauernden Glücks für uns und für andere. Ja, und die erste Umschreibung war halt, dass dieses Dharma von Lord Buddha gesprochen sein muss. Und da nochmal das Tibetische heute, das heißt Tunpa Sangye Ki Sungpa. Und Tunpa ist der Lehrer oder der Buddha, dann Sungpa, das steht halt für gesprochen, und von ihm Sangye Ki. Also ein authentisches Buddha ist ursprünglich, ein authentisches Dharma ist ursprünglich von Lord Buddha gesprochen worden. Und dann gibt es noch einen anderen Begriff, den wir noch öfter hören werden in diesem Zusammenhang, und der heißt Kangya. Und Kangya kann übersetzt werden, Kan ist das Wort und Gya übersetzt. Und im Kangya sind halt, ist eine Zusammenfassung, ist eine Sammlung von allen Lehrreden, die von Lord Buddha direkt gesprochen wurden. Davon gibt es noch 1108 Bücher. Genau, und dann gibt es noch etwas, was ihr auch noch öfter hören werdet, das heißt Tengir. Und das sind Lehrreden von Kommentaren, also von Meistern, die Original-Lehrreden Buddhas nochmal kommentiert haben, dass wir sie besser verstehen können. Und das ist auch zusammengefasst in einer Schriftensammlung und die heißt Tengir. Also gesprochene Worte von einem Menschen heißt Ten und Gya heißt übersetzt. Und übersetzt wurden sowohl das Wort des Buddha als auch die gesprochenen Worte eben von Menschen, die das kommentiert haben, wurden also übersetzt von Sanskrit, also vom Indischen ins Tibetische, deshalb übersetzt. Also das ist die erste Eigenschaft für ein authentisches Dharma. Wir hatten es das letzte Mal auch schon angesprochen und heute schauen wir eben noch mal ein bisschen vertiefend und wiederholend. Also meistens bezieht sich dieser Aspekt, dass es von Lord Buddha selbst gesprochen wurde, auf den Buddha Shakyamuni. Aber manchmal ist auch der kommende Buddha Maitreya damit gemeint. Und dass dieses authentische Dharma direkt von Lord Buddha gesprochen wurde, das ist eben eine sehr wichtige Qualität für uns. Denn unser Geist ist sehr leicht beeindruckbar und deshalb sollten wir halt sehr vorsichtig auswählen, womit wir ihn dann auch beeinflussen. Unser Geist nimmt die Qualität von dem an, womit wir uns beschäftigen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir die Quelle kennen von Dharma. Und nach authentischem Dharma dann auch Ausschau halten, was eben von Lord Buddha gesprochen wurde. Ja, die zweite Eigenschaft heißt auf Tibetisch Pandite Kyun Selva. Pandit ist ein weiser Mann, Selva ist rein und Kyun ist Korruption oder Verfälschung. Also da geht es darum, dass ein authentisches Dharma von allen Meistern, die dieses Dharma eben anwenden, dann bis ins Kleinste wirklich analysiert wurde, überprüft wurde und von Verfälschung bereinigt wurde. Denn es ist einfach so, dass im Laufe der Zeit einfach bestimmte falsche Ideen auch aufkommen und sich auch so ein bisschen einschleichen. Und ein Beispiel dafür, das ist, dass in einigen modernen buddhistischen Richtungen die Idee von Nirvana zum Beispiel dass da davon ausgegangen wird, also Nirvana wird irgendwie so gleichgesetzt mit nichts. Das ist so eine Idee. Also man hat die Idee, dass man in einen Zustand von nichts geht oder sich irgendwie in dieses große Nichts auflöst. Und das ist eben falsch. Denn Nirvana ist die permanente Beendigung von negativen Emotionen. Also ein Geisteszustand, in dem man all seine Geistesgifte dauerhaft beendet hat. Und nochmal ein anderes Beispiel ist, also für eine Verfälschung, ist auch die falsche Präsentation oder auch die falsche Auffassung von Leerheit. Also auch hier gibt es die Ideen, dass Leerheit ebenfalls nichts bedeutet. Also man geht davon aus, weil die Dinge keine eigene Natur aus sich selbst heraus haben, dass sie gar nicht existieren. Und davon ausgehend könnte man dann auch auf die Idee kommen, dass alles eben eine reine Illusion ist und man eigentlich tun und lassen könnte, was man halt gerade so möchte. Und dass das dann keine wirklichen Auswirkungen hätte, weil ja nichts wirklich existiert. Und das ist ebenfalls eine Verfälschung, die sich eingeschlichen hat. Und das ist das Gegenteil von der Wahrheit, also das Gegenteil von der ultimativen Art und Weise, wie die Dinge existieren. Das Schöne ist, dass wir wissen, dass Geshe Michael sehr strikt ist, was die Quellen seiner Teachings angeht. Also wir werden nichts finden, was nicht in den Schriften belegt ist. Und in all seinen Seminaren gibt er immer wieder die Quellen an. Auch in den DCI-Handbüchern. Und es stammt alles aus dieser reinen Quelle des Buddha. Wenn man das große Ziel hat, die Allwissenheit zu erlangen, also den Dharmakaya und auch den Rupakaya eines Buddhas, damit man allen Wesen helfen kann, dann sollte man sich eben auf diese reinen Quellen konzentrieren und nicht abgelenkt sein von verfälschten Vorstellungen. Also, ein Meister muss die Lehren geprüft haben, muss alles auseinandergenommen haben und analysiert haben und debattiert haben. Das hatten wir auch schon besprochen, die Debatte im Buddhismus. Also sich mit anderen Meistern darüber ausgetauscht haben und wenn er dann nach Anwendung von Logik zu dem Schluss kam, dass sich kein Fehler eingeschlichen hat, erst dann gilt es als authentisches Dharma. Also so ist die Vorgehensweise. Und Geshe-la sagt, dass wenn man 3 oder 4 der großen Bücher gelesen und studiert hat, dann sticht eine fehlerhafte Übersetzung oder eine falsche Beschreibung der Leerheit ganz klar raus. Man erkennt sie dann sofort. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass diese großen Bücher gut studiert werden. Und auf diese Weise soll dann verhindert werden, dass sich eben falsche Konzepte etablieren können. Und das ist auch das, was im Tengyur eigentlich vonstatten geht und was wir dann dort auch nachlesen können. Also diese Kommentare stammen von großen Meistern, also menschlichen Wesen, die diese Lehre angewendet haben und eben diese ganze Prozedur durchlaufen sind. Und die großen klassischen Kommentare des Buddhismus stammen zum Beispiel auch von frühen indischen Meistern wie Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Ayadeva oder Meister Shantideva. Nur mal um Namen nochmal zu nennen, die ihr sicherlich schon oft gehört habt und auch weiterhin noch oft hören werdet. Also das war die zweite Eigenschaft, die wir heute nochmal wiederholt haben. Dann die dritte Eigenschaft authentischen Dharmas. Die heißt auf Tibetisch Drukpai Wangchuk Yi Tokpa. Also Tokpa ist wieder die Erkenntnis. Drukpai Wangchuk, das ist ein Meister oder erleuchteter Praktizierender, der eine also totale Kontrolle hat, ein Meister dieser Praxis, also die zwei Dinge gehören zusammen als Worte. Und genau, also ein Meister bekommt von authentischem Dharma eine Erkenntnis. Also das bedeutet, es funktioniert. Also ein authentisches Dharma hat die Eigenschaft, dass wenn du dich damit intensiv beschäftigst, intensiv auseinandersetzt und halt die Schritte machst, die halt auch vorgegeben sind von insgesamt, also eben dieses Analysieren, Meditieren, das Lesen und mit anderen debattieren. Also wenn du das alles tust, wenn du das da mal hörst und darüber nachdenkst und du meditierst darüber, dann funktioniert es, es befreit dich, es gibt dir Realisierungen in deinem Geist, die du vorher so noch nicht hattest. Also die Qualität Nummer 3 besagt, dass authentisches Dharma bewirkt, dass sich etwas in deinem Geist verändert. Wenn man dieses Dharma praktiziert, dann muss es wirken. Dann muss es Realisierung in deinem Geist hervorbringen. Also, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang ernsthaft über Entsagung meditiert, dann sollte sich etwas verändern. Und so mein Hinweis da in dieser Sache ist, dass man bitte auch auf die kleinen Veränderungen achten möge, weil die übersieht man manchmal. Manchmal sucht man so nach den ganz großen Dingen, aber manchmal sind es ja auch schon die kleinen Dinge, wo man merkt, es hat sich was verändert. Ja, ich würde es euch gerne ans Herz legen, eben da wirklich nochmal ganz achtsam zu sein. Wie seid ihr gestartet? Und wenn ihr dann das Dharma eben jetzt weiter anwendet, eure Meditation macht, euch damit beschäftigt und so, dann einfach achtsam sein, wo verändert sich was? Wo verändert sich was, wie ihr die Dinge seht? Wo verändert sich was in eurem Umfeld? Und achtet wirklich auch auf die kleinen Dinge. Und dann wird man auch einiges bemerken können. Also, wenn ein Dharma nicht diese 3 Qualitäten aufweist, dann sollten wir unsere Zeit damit nicht verschwenden. Wir haben ein klares Ziel vor Augen, nämlich uns selbst und alle anderen vom Leiden zu befreien. Und dafür sollten wir weder Zeit noch Ressourcen verschwenden und daher auf authentisches Dharma achten. Ja, das war nochmal die Wiederholung. Das blende ich euch nochmal ein, dass ich euch sehen kann. Genau, das war nochmal die Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt nochmal mit Bildern nochmal mit den tibetischen Begriffen und nochmal ein bisschen auch vertiefend nochmal eingestiegen. Gibt es da Fragen noch vom letzten Mal und jetzt heute nochmal? Nö, alles gut. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Das nächste Thema, was wir uns anschauen, was ist denn jetzt ein authentischer Schüler? Das wird jetzt ja spannend, da handelt es sich ja auch ein bisschen um uns jetzt. Gut, das heißt, wir steigen jetzt auch ein in die Lektüre 5. Das ist wieder so ein bisschen überschneidend. Uns fehlt nämlich noch eine Hausaufgabenfrage von 4. Und es ist aber wieder so, dass die Antwort im ersten Teil von Lektüre 5 zu finden ist. Also heute, wenn wir jetzt dieses Thema durchgegangen sind, könnt ihr dann die Hausaufgabe 2 aus der Session 4 beantworten. Okay. Also, wir haben jetzt die Frage, was ist ein authentischer Schüler? Und da schauen wir mal so ein bisschen im Text, habe ich wieder ein paar Ausschnitte rausgesucht, wo wir so einen Hinweis kriegen. Auf Seite 74, 75 steht eben, dass uns der große Jetsong Kappa, also uns als Leser, eben nochmal mit Nachdruck auffordert, das Werk zu studieren. Und er sagt halt, ihr, die ihr Freiheit sucht und keinen Moment die Vergnügung des Lebens begehrt, die ihr das meiste aus dem Körper, den ihr vorgefunden habt, rausholen wollt, um eurer Muße und Glück Bedeutung zu verleihen. Ihr müsst euch nun in einem Weg üben, der niemals in die Irre führt. Einem Weg, der nie ins Abseits führt. Einem Weg, der umfassend und vollständig ist. Der Weg, der sogar die Buddhas erfreut. Und wenn du dich in einem solchen Weg üben willst, musst du ein Schüler sein, der alle Voraussetzungen eines Schülers besitzt. Die Beschreibung der 400 Verse muss auf dich zutreffen. Also hier haben wir jetzt den ersten Ansatz. Da geht es jetzt eben um unser Thema. Was ist ein authentischer Schüler? Was ist ein guter Schüler? Schauen wir mal weiter, was wir noch so in unseren Unterlagen finden. Also, in den Notizen, in unseren Unterlagen, haben wir wieder die tibetische Umschreibung. Und da finden wir Surne Loden Dunyewa Nyenpo Nu. Nu ist ein geeignetes Gefäß Dann Nyenpo, das Dharma zu hören, also ein geeignetes Gefäß, das Dharma zu hören, sieht folgendermaßen aus. Es ist unvoreingenommen, Surne, intelligent, Loden, und strebt nach den höchsten Zielen und hat die Kraft dafür, Dunyewa. Und das Ganze finden wir bei Ayadeva, den hatten wir gerade schon als einen der großen indischen Meister. Und hier haben wir ihn wieder. Ayadeva war ein großer Lehrer, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, nämlich die 400 Verse. Und er lebte im 3. Jahrhundert. In den 400 Versen beschreibt er in nur einem Satz die drei Qualitäten eines Schülers, eines guten Schülers. In einer der vorherigen Klassen hatten wir schon mal Qualitäten, über Qualitäten gesprochen bei Schülern. Und da ging es auch um ein Gefäß. Und das waren die drei Probleme des Topfes. Da können wir ja nochmal schauen, ob wir die zusammenkriegen nochmal. Also ich kann euch ja mal die Bilder sagen, die es dazu gab. Also es gab ja den Topf, der verschlossen war. Fällt einem dazu noch was ein? Was war die Qualität, die wir nicht haben wollten bei einem Schüler? Verschlossener Topf.
Ja, dass nichts reingeht.
Genau, genau. Also er hört das zwar alles oder genau, genau, aber irgendwie nimmt das nicht wirklich oder sie nicht wirklich in sich auf, ne? Also okay. Genau, das was geht nichts rein, genau. Dann der zweite Topf, der war verschmutzt. Fällt dazu jemandem was ein?
Das heißt im Grunde, dass man eine falsche Motivation hat.
Ja, genau.
Vielleicht in irgendwelchen Belehrungen sitzt, aber eine schlechte Motivation mitbringt.
Ja, genau. Also zum Beispiel könnte ich mir persönlich vorstellen, man will halt ganz viel Wissen anreichern, um eben einfach andere vielleicht auch zu, also impress fällt mir jetzt auf Englisch, also zu beeindrucken mit dem Wissen, was man hat. Ne? Und das geht aber eigentlich gar nicht darum, dass man wirklich es anwenden möchte und diesen Weg gehen möchte, sondern einfach andere beeindrucken will. Genau. Falsche Motivation. Oder Geld verdienen wollen, ne? Einfach rein, weil man irgendwie sagt, das verkaufe ich irgendwie weiter, das Wissen. Ja, genau. Super. Und das dritte war der Topf mit dem Loch.
Dass man nichts behält, dass man das einfach wieder vergisst. Oder?
Ja, genau. Genau. Also und im Grunde geht es auch darum, dass man es nicht wirklich anwendet. Ne? Also man hört es zwar, es geht auch irgendwie rein, aber irgendwie weiter geht es dann nicht. Mehr passiert letztendlich nicht.
Also dass man nichts dafür tut, dass man einfach weiterkommt.
Genau. Genau. Ja. Ja, wunderbar. Na super. Also das waren die Qualitäten, die wir nicht haben wollten. Und jetzt schauen wir eben nach den Qualitäten, die wir haben wollen. Und das hängt auch miteinander zusammen natürlich. Also das tibetische Wort für die erste Qualität ist Tsurne. Und die Bedeutung ist, eine neutrale Position einzunehmen. Also man hat keine vorgefasste Meinung, sondern ist offen für das, was man hört. Man kommt eben nicht mit vorgefassten Auffassungen ins Teaching und hofft vielleicht nur dort Bestätigung zu hören, sondern man kommt mit der Bereitschaft, auch etwas Neues zuzulassen. Die zweite Eigenschaft, Loden, heißt eben intelligent. Und es sieht da so aus, also um die Befreiung erlangen zu können, muss man klar denken können. Man muss in der Lage sein, über schwierige Gedanken und über schwierige Fragen nachdenken zu können und in der Lage sein, daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Intelligent bedeutet auch, dass man nicht einfach blind irgendwelchen Vorgaben folgt oder Verhaltensweisen, nur weil sich vielleicht andere auch so verhalten. Ja. Es sieht so aus, dass wir auf diesem Weg eben ein schwieriges Unterfangen haben. Wir wollen halt unseren Geist umwandeln und unser gewohntes Verhalten eben auch verändern. Ja, und warum wollen wir das? Weil wir andere Ergebnisse als bisher halt erreichen wollen. Also eines unserer bisherigen Ergebnisse ist ja zum Beispiel, dass wir einen Körper haben, der altert, krank wird und sterben wird. Und ein weiteres Ergebnis ist, dass wir eben auch andere Lebewesen sehen, die altern, krank werden und sterben werden. Oder noch ein bisheriges Ergebnis ist, dass es uns zwar manchmal gut geht, aber eben auch manchmal schlecht oder manchmal sehr schlecht und anderen Lebewesen auch. Das ist eben dann auch zum Beispiel die Unbeständigkeit, das ist eins der Ergebnisse, die wir bisher haben. Also wenn wir ein anderes Ergebnis haben wollen, dann müssen wir ja auch etwas verändern. Und um das tun zu können, müssen wir eben intelligent sein. Wir müssen Dinge betrachten können, wir müssen sie durchdenken können und wir müssen eben in der Lage sein, neue Erkenntnisse hervorzubringen. Denn nur mit diesen neuen Erkenntnissen werden wir auch in der Lage sein, unser Verhalten zu ändern. Und nur so verändern wir dann auch das Ergebnis. Also zum Beispiel braucht es ein gutes intellektuelles Verständnis der Leerheit. Denn nur dann wird es uns gelingen, uns wirklich ethisch korrekt und damit heilsam zu verhalten. Denn um das wirklich zu tun, muss uns glasklar sein, warum wir das tun und wohin das dann auch führt. Denn es ist einfach eine menschliche Natur und Neigung, dass wir auch den bequemsten Weg gehen oder den einfachsten Weg gehen oder eben auch einfach den gewohntesten Weg gehen. Aber der ist nun mal leider nicht immer der richtige. Und deshalb brauchen wir Intelligenz, um unserer menschlichen Natur, die in der Regel eben zu dem einfachsten nächsten Schritt tendiert, etwas entgegensetzen zu können. Und den Weg gehen zu können, der uns weiter voranbringt, beziehungsweise auch darüber hinaus als das, was wir eben bisher kennen. Also auf einen heilsamen Weg, der über das bisher Gewohnte hinausgeht. Die dritte Qualität eines guten Schülers ist Dunyawa, eben strebt nach den höchsten Zielen. Also ein Schüler, der diese Qualität hat, gibt sich nicht zufrieden mit einem schönen Haus, einem guten Job oder schönen Urlauben. Ein guter Schüler mit der dritten Qualität Dunyawa weiß, dass es noch mehr als das alles gibt. Und solch ein Schüler ist dann auch bereit, sich dafür anzustrengen, um dieses höhere Ziel zu erreichen. Und diese Eigenschaft wird besonders dann auch wichtig, wenn es mal eben Rückschläge gibt. Und die wird es im Grunde immer geben. Und wenn das dann passiert, dann ist man halt enttäuscht. Man ist traurig und vielleicht zweifelt man auch, weil nichts scheint so richtig zu klappen oder voranzugehen, obwohl man sich doch so sehr anstrengt. Und dann kommt man schon mal so in die Versuchung, nicht weiterzumachen oder aufzugeben. Aber ein Schüler mit der guten dritten Qualität, der macht weiter und der gibt nicht auf, weil er das Ziel weiter im Blick hat und einfach weitermacht. Also eine Person mit diesen drei Qualitäten, das ist eine Person, die es wert ist, das Dharma zu hören. Also die erste Qualität, man hat eine gute Motivation, man will etwas lernen und kommt mit einem offenen, unvoreingenommenen Geist zum Teaching. Und die zweite Qualität, man ist intelligent genug, um zu verstehen, was gesagt wird. Und dieses Verständnis vertieft sich auch von Mal zu Mal. Also wir können nicht erwarten, dass wir gleich auf Anhieb alles durchdringen und verstehen. Aber es sollte die Fähigkeit grundsätzlich vorhanden sein, dass man aus den Teachings etwas für sich herausziehen kann, womit man arbeiten kann. Und die dritte Qualität, man hat ein klares spirituelles Ziel und ist in der Lage, dabei zu bleiben, auch wenn es eine Durststrecke gibt oder wenn Schwierigkeiten auftauchen. Oder Situationen, wo es einen langen Atem braucht, weil es eben nicht schnell geht. Und dass man sich dadurch eben dann nicht entmutigen lässt und nicht aufgibt, weil das Ziel klar ist. Das habe ich dann nochmal in Bildern zusammengefasst. Also auf Seite 75, 76 steht es eben auch nochmal. Wir bezeichnen jemanden als geeignetes Studiengefäß, der unvoreingenommen ist, der intelligent ist und bereit ist, sich anzustrengen. Ja, und damit könnt ihr eben diese Frage Nummer 2 aus der Hausaufgabe aus Session 4 wunderbar beantworten. Gut, also Klasse 4 haben wir dann für heute abgeschlossen. Und als nächstes fangen wir jetzt schon ein bisschen an, in Klasse 5 reinzuschauen. Und da schauen wir uns nochmal an, was ist Samsara? Und da auch nochmal die Frage, warum beschäftigen wir uns mit Samsara? Wir wollen uns aus Samsara befreien. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was das überhaupt ist. Und auf Seite 78 gibt es da wieder einen ganz schönen Abschnitt im Text, da steht, damit wir alle dem Kreislauf des Lebens entkommen können, müssen wir entkommen wollen. Wenn wir niemals den Wunsch entwickeln, zu entkommen und an den guten Dingen dieses Kreislaufs des Lebens festhalten, dann werden wir ihm auch nie entkommen. Ein Gefangener kann im Zuchthaus sitzen, aber wenn er niemals fliehen will und niemals wirklich versucht zu fliehen, dann wird er auch nie fliehen. Das Gleiche gilt für uns. Wenn wir nie versuchen, einen Weg aus diesem Kreislauf des Lebens zu finden, dann wird der Tag unserer Flucht auch niemals kommen. Wenn wir den Wunsch zu entfliehen entwickeln, dann wird sicher auch der Zeitpunkt kommen, an dem wir dies schaffen. Das finde ich doch sehr ermutigend auch, diesen Text. In der Hausaufgabenfrage werden wir auch aufgefordert, eben nochmal zu schauen, was ist jetzt also in diesem Kreislauf des Lebens gemeint. Was eben als Samsara heißt in Sanskrit oder eben Kreislauf des Lebens. Also das ist das, worauf wir uns jetzt am Anfang der Lektüre 5 auf die Suche machen. Was ist damit gemeint? Und wir finden auf Seite 79, ist es so beschrieben. Der Kreislauf des Lebens wird so definiert, dass wir immer wieder die unreinen Gruppen von Dingen annehmen müssen, aus denen ein normales, leidendes Wesen besteht. So, das wird jetzt spannend. Was sind denn diese unreinen Gruppen, von denen hier gesprochen wird? Also, die Definition von Samsara lautet: der Zustand, in dem wir gezwungen werden, immer und immer wieder einen Strom unreiner Anhäufungen auf uns zu nehmen. Also im Englischen heißen diese Anhäufungen oder auch Gruppen Heaps und auf Deutsch Haufen oder Anhäufungen. Das klingt ein bisschen komisch, aber so sind die Begriffe erstmal. Auf Sanskrit heißt das Skandhas. Auf diese Skandhas werden wir auch im Verlauf des Kurses noch eingehender zurückkommen. An dieser Stelle ist es erstmal wichtig zu hören, dass es sie gibt und dass wir 5 Stück davon haben. Und die teilen sich folgendermaßen auf. Also die erste Anhäufung, das sind unsere physischen Anteile, also unser Körper. Dann die zweite Anhäufung sind unsere Gefühle. Die dritte, das ist unsere Wahrnehmung, unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Und die vierte ist unsere Bewusstheit. Und davon gibt es nochmal 6 verschiedene Arten des Bewusstseins. Und fünftens ist weitere geistige Anteile. Das hat man ganz oft so in Aufzählungen, dass dann so ein bisschen auch nochmal zum Schluss Sonstiges kommt, so ungefähr. Also das ist nur einmal wichtig, schon mal gehört zu haben. Und mit dem Strom sind die Wiedergeburten gemeint. Also, was ist jetzt wichtig hier zu verstehen? Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen sich aus verschiedenen Anteilen oder Aspekten zusammensetzt. Also zu verstehen, es gibt zum Beispiel jetzt nicht die Kerstin, die aus einem Guss ist, sondern Kerstin setzt sich zusammen aus etwas, das wir Gruppen nennen oder Anhäufungen. Und die Beschaffenheit dieser Gruppen oder Anhäufungen, die Frage, sind es eben reine Gruppen oder unreine Gruppen, die Frage sind, die anderen Teile eben rein oder unrein, die bestimmen, ob wir uns als leidend erleben oder eben nicht. Und Samsara ist eben definiert als ein Zustand, in dem wir gezwungen sind, immer wieder und wieder unreine Anhäufungen anzunehmen. Und da kommt jetzt natürlich die Frage auf, wieso sind wir denn gezwungen? Wie kommt denn das? Und auch da finden wir im Text wieder einen Hinweis. Auf Seite 79 steht, was fesselt uns an diesen Kreislauf? Unsere eigenen Taten und schlechten Gedanken. Und woran genau sind wir gefesselt? An die unreinen Teile unseres Seins. Also, die Teile unseres Seins, also unseres Selbst, die haben wir uns gerade angeschaut und verstanden, dass wenn sie unrein sind, wir leiden. Und um das Leiden zu beenden, müssen wir demnach die unreinen Teile in reine umwandeln. Also soweit, so gut. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, was fesselt uns denn an diese unreinen Teile? Und hier steht dazu im Text unsere eigenen Taten und schlechten Gedanken. Und das könnten wir auch mit dem Wort Karma benennen. Also das Sanskrit-Wort Karma können wir allgemein übersetzen mit Tat oder eben auch das Gesetz der Taten und ihren Ursachen. Also beziehungsweise auch Wirkungen und Resultate. Also jetzt werden wir schon ein bisschen schlauer. Also wir haben jetzt verstanden, es gibt unreine Anhäufungen und dann gibt es auch reine Anhäufungen. Und uns wird jetzt hier auch gesagt oder gezeigt, dass es ist möglich, die unreinen Anhäufungen in reine Anhäufungen umzuwandeln. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir eben den Leidenskreislauf verlassen, weil dann haben wir keine Grundlage mehr für Leiden. Zum Beispiel können wir auf diese Weise unseren physischen Körper, den wir jetzt haben, der eben krank werden kann und sterben wird, in einen Lichtkörper umwandeln. Und das ist dann immer noch Materie, aber jenseits von Leiden. So, und wir haben gerade gehört, dass es jetzt etwas gibt, was uns immer wieder zwingt, die unreinen Anhäufungen anzunehmen. Selbst wenn wir das gar nicht wollen. Und das hatten wir jetzt ja auch gehört, das ist unser Karma, das uns dazu zwingt. So, was ist jetzt das nochmal? Also Karma wird definiert als die Bewegung des Geistes. Also das kommt jetzt aus den Notizen und da steht, und was verursacht sie? Ich glaube, das ist ein bisschen falsch zusammengeschrieben. Also Karma ist die Bewegung des Geistes und was davon verursacht wird. Also, was wird von der Bewegung des Geistes verursacht? Nämlich unsere Worte, unsere Handlungen, unsere Gedanken. So, diese Bewegung des Geistes, das ist ja nun eine interessante Umschreibung. Was ist damit gemeint? Also würde ich erstmal vorschlagen, wir überlegen mal, was das Gegenteil von Bewegung ist. Und da könnten wir zum Beispiel sagen, Fokus oder Konzentration. Oder auch einsgerichtet sein, das haben wir auch schon ganz oft gehört, dieses einsgerichtete Meditation zum Beispiel ist ein Begriff, den wir sehr oft hören. Also alles Ausdrücke, die beschreiben, dass der Geist, Entschuldigung, nicht umherwandert. Also Karma ist aber die Bewegung des Geistes. Das heißt, der Geist wandert umher. Und in diesem Zustand wandert der Geist zwischen Objekten hin und her. Also er wandert mal zu dem einen Objekt und dann zum nächsten und so weiter. Und mal nimmt er ein Objekt wahr, was er als angenehm empfindet. Und mal geht er zu einem Objekt und empfindet das Objekt als unangenehm. Und je nachdem, wie der Geist das Objekt empfindet oder wahrnimmt, das zieht dann auch entsprechende Gedanken und Handlungen nach sich. Also, etwas, was wir nicht mögen, vermeiden wir zum Beispiel oder versuchen es von uns fernzuhalten. Und mit etwas, was wir mögen, möchten wir in Kontakt kommen und es halten. So, und wir haben jetzt gehört, was uns in Samsara hält, ist halt Le Nyung Gi Ching. Also Karma, schlechter Gedanke, verbunden, also das kettet uns. Eben an Samsara. Also durch schlechte Gedanken und Karma sind wir gefangen. Was sind jetzt diese schlechten Gedanken? Also der Geist wandert umher von einem Objekt zum nächsten und dabei unterscheidet er zwischen Objekten, die er als angenehm empfindet und Objekten, die er als nicht angenehm empfindet. Den angenehmen Objekten gegenüber empfindet er ein Gefühl des Habenwollens. Und den unangenehmen Objekten gegenüber ein Gefühl des Nicht-Haben-Wollens. Und der Geist nimmt auch an, dass diese Gefühle von diesen Objekten kommen, die er betrachtet. Also negative Gefühle kommen von negativen oder unangenehmen Objekten und positive Gefühle von positiven, angenehmen Objekten. Und er fängt also an, den Objekten eine eigene Natur zuzuschreiben, nämlich zum Beispiel angenehm oder unangenehm. Und diese Wahrnehmung ist nicht korrekt. Und daraus erwachsen die schlechten oder wir können auch sagen die schädlichen Gedanken, nämlich das mag ich und das mag ich nicht. Und das bringt uns auch nochmal zurück. Das Bild hatten wir am Anfang unserer ersten Klassen. Das war das Zentrum vom Rad des Lebens. Und da fängt eben unsere falsche Weltsicht an diesem Punkt. Das war ja nochmal das Schwein. Das war eben diese falsche Wahrnehmung der Objekte, nämlich, dass wir glauben, da draußen ist irgendetwas, was wir haben wollen oder auch nicht haben wollen. Damit fängt das Ganze an. Also mit der Unwissenheit, wo wir wirklich unser Glück finden können. Und aus dieser falschen Weltsicht entsteht eben diese negativen Emotionen. Also einmal die Taube für die Gier haben wollen und die Schlange für den Hass oder die Abneigung nicht haben wollen. Genau, das hatte ich jetzt gerade hier schon gesagt. Genau. Und diese Unterscheidung zu treffen, also das mag ich und das mag ich nicht, die eben dann als Basis diese falsche Weltsicht hat, also dass ich glaube, da draußen ist etwas, was ich nicht mag oder was ich eben unbedingt haben muss. Diese falschen Annahmen und die daraus resultierenden Emotionen und dann auch unsere Handlungen entsprechend, das hält uns in Samsara. Der indische Meister Chandrakirti schreibt dazu in seiner Schrift Eintritt in den mittleren Weg, dass alle Leidenschaften, all diese unkontrollierten und verblendeten Emotionen wie Begierde, Hass, aus der falschen Sicht des Selbst auch entstanden sind. Das Selbst, das wir in Verbindung mit diesem veränderlichen Körper und Geist erfassen, halten wir für wahrhaft existent. Also mit einer Natur aus sich selbst heraus. Kerstin existiert als Kerstin. Und wenn Kerstin in Kontakt mit angenehmen Objekten kommt, dann geht es ihr gut. Und wenn Kerstin in Kontakt mit unangenehmen Objekten kommt, dann geht es ihr schlecht. Und aus diesen falschen Sichtweisen entstehen Begierde, Hass und andere leidbringende Geistesfaktoren. Und daraus wiederum gehen negative Handlungen hervor. Und jetzt kommen wir nochmal zum Meister Ayadeva, der hat in seiner Schrift die 400 Verse dazu auch was geschrieben. Und in diesen 400 Versen steht nämlich zu diesem Thema, der Same des Samsara ist das Bewusstsein, wobei hier ein verblendetes Bewusstsein gemeint ist. Und die Verblendung ist letztlich diese falsche Sicht in Bezug auf das Selbst und auf die Eigennatur von Objekten. Also wenn ich jetzt sage, das mag ich oder das mag ich nicht, dann ist da ja auch schon dieses Selbst, dieses Ich, was bewertet und da spricht. Und das sind so die Punkte, die wir im Auge behalten sollten, wenn es darum geht, dass wir uns davon befreien wollen und dem entsagen wollen, von dieser falschen Weltsicht wegkommen wollen und die korrekte Weltsicht erlangen wollen, eben wie wir wirklich an unser Glück kommen. Geshe-la sagt, dass die meisten Menschen mit Samsara unsere Welt verbinden. Aber Samsara ist kein Ort, sondern ein geistiger Zustand. Und zwar ein geistiger Zustand, der mit Leiden verbunden ist. Und diesen geistigen Zustand, der Leiden mit sich bringt, den müssen wir uns genauer anschauen. Und wir müssen auch genauer anschauen, wie wir uns aus dem Samsara, diesen geistigen Zustand, dann befreien können. Also, nochmal so ein bisschen bildlich jetzt zusammengefasst. Samsara bedeutet also, dass wir gezwungen sind, unreine Anhäufung bei einer Wiedergeburt anzunehmen. Und zwar immer und immer wieder. Und in den Schriften wird ergänzt, dies geschieht durch Karma. Also durch Karma sind wir daran gekettet. Wir sind gezwungen, diese unreinen Anhäufungen bei einer Wiedergeburt anzunehmen. Und das ist das Ergebnis, die Wirkung unserer schlechten oder schädlichen Gedanken und unwissenden Taten. Und die Basis dafür ist ein verblendeter Geisteszustand, der uns in einem Kreislauf des Leidens hält. Also, nochmal, Samsara ist der Zustand, in dem wir immer und immer wieder einen Strom unreiner Teile haben, der uns aufgezwungen wird. Also wir erinnern uns, Strom, das waren die Wiedergeburten. Die Freiheit bedeutet, mit reinen Teilen wiedergeboren zu werden. Und Entsagung bedeutet, dass wir unseren unbefriedigenden Zustand in Samsara nicht mehr wollen. Ja. Und damit haben wir unsere heutige Klasse beendet. Also ihr könnt dann, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Hausaufgabenfrage 2 beantworten von der Klasse 4 und auch die erste von der Klasse 5, nämlich wie ist Samsara definiert? Was verstehen wir unter Samsara? Genau. Noch ein kleines Wort zur praktischen Hausaufgabe habe ich jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben, weil das wieder sich so ein bisschen überschneidet. Ich glaube, ihr hattet das letzte Mal den Vers zum Auswendiglernen. Das könnt ihr gerne noch weitermachen. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ist es auch mal ganz schön, die Lektüre nachzulesen? Ich habe wirklich nur Ausschnitte jetzt genommen. Also, und die sogar noch mal teilweise ausgeweist, damit wirklich so das, der Kern eben herauskommt mit den Fragen, die wir beantworten wollten. Also, es ist immer ganz schön, das nochmal nachzulesen. Nur wäre das dann nur der erste Teil. Ihr müsstet dann mal gucken, ab wann es, also das nächste Thema wäre dann Entsagung. Also sobald es, also alles, was mit Samsara noch zu tun hat, in Lektüre 5, das wäre schön, wenn ihr das schon mal nachlest, ganz entspannt. Und wenn ihr merkt, das kommt in das Thema Entsagung, da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ist jetzt nicht super schlimm, wenn ihr das auch schon lest, aber schöner ist es immer, das im Nachhinein zu lesen, ist einfacher. So, genau. Gibt es da Fragen zu, wie ist es euch ergangen mit diesen Themen? Ich finde, die Klasse ist recht eingängig. Wie war es so für euch? Morgen habe ich alle. Ja, da ist noch Evelyn auf der zweiten Seite bei mir. War das gut verständlich?
Ja. Ja.
Ja. Und mit dem authentischen Dharma zum Beispiel, das war jetzt nochmal die Wiederholung, das ist auch nochmal schön, denke ich mal, gewesen, auch nochmal die ein oder andere Geschichte dazu zu hören und die Bilder nochmal zu sehen, die tibetischen Begriffe. Ja. Wie fühlt sich das an? Ich weiß jetzt nicht. Habt ihr das schon gehört mit diesen 5 Anhäufungen? Oder war es jetzt das erste Mal?
Liebe Kerstin, darf ich was fragen?
Ja, bitte.
Ich habe gerade hier nicht gesucht, aber finde ich nicht auf der Anhieb. Sind diese 5 Anhäufungen, ist das identisch mit den 5 Aggregate?
Das ist eine gute Frage, die würde ich lieber gerne mitnehmen, weil ich da nichts Falsches sagen will. Genau.
Okay. Ja, okay, deswegen, weil ich war jetzt gerade auf der Suche, aber habe ich auf der Schnelle nicht gefunden. Aber ist okay.
Ich gerne nochmal
nachgucken.
Nachgucken, genau. Aber eine gute Frage, das klären wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank dafür, das ist schön. Ja, das ist toll, immer, dass es immer klarer wird. Ne? Also ich kenne es auch nur als Anhäufung Gruppe, 5 Aggregate, das stimmt.
Weil das hört man auch sehr oft und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die gleiche ist.
Eine tolle Frage, das klären wir beim nächsten Mal.
Ja. Ja, das ist, kann ja sein, dass es nur eine Übersetzung ist, wo die gleiche bedeutet, weiß ich aber nicht.
Ja, das ist eine sehr wertvolle Frage, weil das ist oftmals so mit Begriffen und da freue ich mich auch, dass wir dann hier auch wirklich sowas klären können nochmal. Gerne. Nimm ich mit die aber, Frage, schauen wir nochmal.
Aber hast du wirklich super, super toll erklärt. Also ich fand das sehr, sehr hilfreich, wirklich. Mhm. Ganz toll.
Also Walter hat gesagt, er hat das vorher auch noch nicht gehört, ne, mit diesen 5.
Nein.
Und wie ist das, wenn man das hört? Habt ihr irgendwie schon so ein, gibt es da schon irgendwie was?
Ja, spannend auf jeden Fall.
Spannend, ne? Ja. Ja, also das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, dieses Thema. Und ich finde, das eröffnet auch sehr viel. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich erleichtert das manchmal auch so ganz viel. Also
das eröffnet das ist, auch, ja? Ja, das ist eigentlich der Ursprung, sage ich mir, von der ganzen Dame auch oder von dem, was wir auch lernen am Endeffekt. Also das ist so die Grundessenz, das wirklich, was du heute erklärt hast für uns. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wenn es wirklich um Karma geht, um Unwissenheit, um die Begierde und Hass, also gerade diese 3 Bilder, die sind wirklich, die beschreiben immer auch, versinnbildlichen immer auch den Grund unseres Leidens.
Ja, Ja, und eben, ne, auch was die großen Meister sagten, das Leiden beginnt auch da, wo wir eine falsche Auffassung von unserem Selbst haben. Mhm. Und da finde ich halt diesen Teil so unendlich spannend, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, also das Einzige, was ich mal als Ansatz hatte, war die Seele. Das war irgendwie noch, okay, das geht irgendwie weiter und das scheint irgendwie so ein bleibendes Selbst. Aber das jetzt hier mit diesen 5 Gruppen und dass es Anhäufungen sind und dass man die beeinflussen kann, finde ich auch alleine schon da, sich mal ein bisschen so Gedanken spielen zu lassen und mal so ein bisschen zu schauen, was macht es mit mir, ne? Wenn ich jetzt höre, aha, Kerstin ist gar nicht so aus einem Guss zum Beispiel, sondern Kerstin sind Anhäufungen. Und wie sieht denn das aus? Physisch, Gefühle, Bewusstsein. Diese Unterteilung, das finde ich, eröffnet eine Möglichkeit tatsächlich, damit zu arbeiten auch. Ja.
Also für mich ist ja ein ganz großes Thema immer diese Gedanken. Die kommen einfach so und es sind auch negative Gedanken dabei, die ich aber gar nicht will.
Nee.
Aber sie kommen einfach.
Ja.
Und das ist für mich schwierig. Wie soll ich die abstellen? Wie geht es?
Ja.
Also ich tue dann immer wieder mich entschuldigen gleich, wenn ich solche Gedanken habe. Und tue dann was Positives dafür sagen, ne? Was ich
super, halt dann wundervoll,
oder ja, versucht zu tun, so habe ich das gelernt und so mache ich das dann, aber ich bringe es einfach nicht auf die Reihe. Also ich habe viele solche Gedanken, auch beim Meditieren ist das immer so
ja schön. Ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich das Thema, ne? Also mir hilft dabei, also ich hänge da auch noch nach wie vor wirklich ganz oft ganz schlimm drin auch, ganz wirklich. Also und dann, wenn ich es schaffe, mir das zu vergegenwärtigen, das bin ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht vorgefertigt, dass ich das bin, also ich in Anführungsstrichen. Also Kerstin denkt ja nicht die schlechten Gedanken, weil Kerstin jemand ist, der schlechte Gedanken denkt. Sondern aufgrund der Ursache und Wirkung kommen die Gedanken, weil es dafür Ursachen gibt. Und das meinte ich nämlich vorhin, wo ich sage, wenn man das versteht, dass man eigentlich eine Zusammensetzung ist aus etwas, was an Ursachen gekettet ist. Also manchen wird es vielleicht Angst machen. Da muss man ja mal ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb heißt es ja auch immer, man soll die Leerheit nicht jemandem erklären, der da ein bisschen sensibel drauf reagiert. Da muss man ein bisschen achtsam sein. Aber wenn jemand bereit dafür ist, dann finde ich, ist das ein unheimlich befreiendes Element. Weil ich nehme mich so oft als Kerstin wahr und glaube, dass Kerstin so ist, wie sie schon immer war, ja, und da nie wirklich von rauskommt. Und dann erzählt mir aber eben der Buddhismus, jetzt schauen wir uns aber mal ganz genau an, was Kerstin ist. Und dann eröffnen sich, finde ich, so Möglichkeiten. Also da merke ich halt, dass das so Hoffnung gibt, ne? Also es ist, nur weil du heute den schlechten Gedanken hattest, heißt das nicht, dass du ihn morgen wieder denken musst. Ja, und das machst du nämlich genau richtig. Das sind nämlich dann die Methoden, die man anwenden kann. Das zu erkennen, was da gerade stattfindet. Dann eben die 4 Kräfte, ne? Eben zu sehen, oh, das ist jetzt die Ursache fürs nächste Mal. Was kann ich jetzt dagegen steuern? Wie du sagst, dann machst du den guten Gedanken. Okay. Nimmst dir die Mühe, nimmst dir den Moment und packst den guten. Und dann freust du dich, weil damit hast du den Samen gepflanzt, wenn wir jetzt mal TCI-Sprache benutzen, dass du die Chance hast, morgen was an Veränderungen zu merken. Und das meine ich mit diesen ganz kleinen Veränderungen. Die übersieht man manchmal so, weil man, also ich jedenfalls, weil ich dann immer so ein ganz großes Bild vor Augen habe, wo die Reise hingehen soll. Und das ist natürlich aber manchmal nicht so schnell erkennbar, das Große, aber die kleinen Veränderungen, die sind nämlich wirklich spannend.
Also so kleine Veränderungen sind für mich, wenn ich an der Kasse stehe und 3 Leute vor mir sind und ich habe nur 2 Sachen in der Hand und die Dame sagt dann zu mir, gehen Sie vor. Und das passiert mir oft, muss ich sagen. Also da
ja,
freue ich mich da jedes Mal. Juhu.
Ja, also sowas liebe ich auch. Das sind auch so meine Zeichen, die ich liebe, das gute Samen irgendwie, dass sich was verändert hat.
Ja.
Also viele Menschen, ich kann das also bestätigen, viele Menschen sagen ja, oh, was für eine hektische Zeit, keiner nimmt sich Zeit, keiner ist mehr freundlich. Und bei mir ist es genauso, wie du sagst, die werden immer freundlicher, die werden alle entspannter.
Ja, und ich fange dann immer gleich ein Gespräch an und dann reden wir eigentlich alle, die da stehen, miteinander. Das finde ich toll. Also, ja. Kann man halt in so einem kleineren Ort besser machen wie in der Großstadt. Ne?
Ja. Ja, und diese Art, wie wir das halt umwandeln können, das kriegen wir halt jetzt immer Stück für Stück halt dann auch an die Hand gegeben. Und diese Meditation über die Entsagung, also wirklich zu gucken, wo befinden wir uns, das sind alles ja wichtige Elemente, ne? Um eben so langsam das umwandeln zu können. Ja. Ja, also für mich ist es immer wieder ein sehr heilsamer Gedanke, dass wenn ich mal so richtig irgendwie in so Negativitäten wieder drinstecke und mich damit identifiziere, dass dann Moment mal. Es ist nur ein Gedanke, der hat eine Ursache, das kann ich ändern. Aber es ist manchmal nicht so einfach, ja. Ja. Helga, hast du noch Erfahrung? Du bist ja auch schon so lange dabei. So was kleine Veränderungen angeht oder auch größere oder auch dieser Gedanke, dass man gar nicht so eine Person ist, mit der man sich identifiziert vielleicht.
Ja, das schwankt, ne? Das hat ja sogar Geshe-La jetzt irgendwie in der Morning Show da auch mal gesagt, dass ihm das auch oft im normalen Alltag durchflutscht, ne? Sich ständig dessen bewusst zu sein, Ursache und Wirkung. Aber ich finde, je länger man sich damit beschäftigt, wird immer mehr, ne? Dass man dann doch dran denkt oder auch wenn man was schief läuft, dass man aber schnell dann den Gedanken hat, Mensch, ich habe das ja irgendwie wohl verursacht, ja, dass mir jetzt diese Situation passiert. Und dann wird man über die Jahre auch ein bisschen gelassener, finde ich.
Ja, das finde ich auch, das stimmt. Man fährt nicht mehr ganz, also mit mir selber bin ich noch sehr streng, muss ich gestehen. Also da fällt es mir am schwersten. Und mit anderen Menschen fällt es mir viel leichter, also da ruhiger zu werden und das dann eben zu sehen, ne? dass die ja von mir kommen. Und dass, wenn ich das verstehe, dann ändert sich, also das finde ich auch, dann verändert sich das Verhalten. Ne? Man regt die nicht mehr ganz so schlimm auf. Und das ist ja eben auch so eine Veränderung, ne? Die ich meine, so einfach bei dir selber beobachten kannst, man fährt nicht mehr ganz so hoch. Ja, man reagiert vielleicht auch mit Worten nicht mehr gleich so schnell auf Anhieb und knallt dagegen oder so, dann nimmt sich ein bisschen zurück. Ja. Ja, also das fand ich heute auch eine super schöne Klasse, gerade wegen diesen 5 Anhäufungen. Das fand ich nochmal eine ganz schöne Geschichte. Ja, das ist spannend zu wissen. Und da geht es ja dann noch immer tiefer rein. Also heute war es dann mal der erste Kontakt dann teilweise damit. Ja, gut. Dann noch einmal die Vergegenwärtigung, warum wir das tun. Also wenn wir das dann erreicht haben, unsere unreinen Anhäufungen in reine umzuwandeln, dann haben wir Leitfreiheit, genau. Und noch mit dem Bodhicitta-Wunsch haben wir dann auch die Buddhaschaft und können noch anderen zeigen, wie sie das erreichen können. Und damit wir das können, widmen wir es doch nochmal schön. Und gerade jetzt nochmal, was wir am Anfang hatten mit unserem jetzigen Thema Corona und so, glaube ich, ist es nochmal, kann man es noch richtig mit Inbrunst nochmal widmen. Wie schön wir uns jetzt mit den ganzen Ursachen auch für Leiden beschäftigt haben. Und dass wir jetzt gute Ansatzpunkte haben, dass wir da alle rauskommen und nur noch schöne Sachen um uns rum haben. Kein Leiden mehr. Und Evelyn darf es widmen für uns alle.
Gerne. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Nirayatami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen von Verdiensten und Weisheit.
Bist du im Weg hier? Warte mal, habe ich das zu?
Also ein bisschen im Weg. Ja. Mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ja, das kann man jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der gerade Außensituation, finde ich, kann man das richtig schön spüren, wie schön das ist, wo die Reise hingehen soll, ne? Gerade im Vergleich, wie es uns gerade allen nur ein bisschen ergeht, gerade wenn wir so ein bisschen durchgeschleudert, ne? Ja. Aber wir haben gut gearbeitet und uns gut mit der korrekten Weltsicht beschäftigt. Und hier in der Gruppe vervielfacht sich das ja auch nochmal, denke ich mal. Das ist ja auch nochmal eine besondere Energie. Also wieder vielen Dank, dass wir heute zusammengekommen sind.
Danke, Kerstin.
Danke dir.
Mal, ja. Danke, Kerstin. Mal danke. Aufzeigen.